Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Halleluja. Hey, was ist das für eine coole Zusage? Hat er auch gerade, gross ist unser Gott. Aber irgendwie ist ja das Thema together, gemeinsam. Ich fühle mich schon gerade ein bisschen allein davor. Wo der Gong kam, ist vorher, wo man gemeinsam betet, war ich ganz allein da. Aber bei diesem Lied habe ich immer so, wir stehen staunend, Gott vor dir, und ich hocke dann auch so träge in der Reihe. Darum ist immer das Schönste, wenn ich da vorne stehe, weil da stehe ich schon. Aber der stehen alle noch nicht. Also hinten hat es zwei, da kommt, hey, komm, wir probieren es doch rasch aufzustehen. Und hey, Andrea und Selfi sind auch da. Hey, die können mich sicher unterstützen da vorne mit euren Engelsstimmen. Es hat zufällig gerade noch Mikrofon da. Hey, kommt doch vorne. Hey, so schön. Also, ihr dürft gerade davor bleiben, ihr dürft abhocken, wenn ihr mögt. Weil wir haben ja einen coolen Bibeltext. Den könnten wir jetzt auch gerade gemeinsam lesen. Und ich sehe, ich bin nicht mehr allein. Selfie ist da und liest mir schon Sachen auf, von mir runterfallen. Danke vielmals. Aber es geht um Römer 14, Vers 7 bis 13a. Thema, gemeinsam, together. Und eben, ich habe es schon ein bisschen gesagt, wie ich mich einsam gefühlt habe am Anfang, da habe ich so das Bild gesehen von der Jungschi. Monika hat auch gesagt, hey, so cool. Die Jungschi ist eigentlich ein bisschen wie die Hände, Werner, die du gezeigt hast, sind die so in diesem Kreis gelegen und haben in den Himmel geschaut. Und das ist so ein schönes Bild, einfach gemeinsam einander die Hände geben und in den Himmel schauen und Gott loben und preisen. Im Römer 14, Vers 7 bis 13a steht, und da dürfen jetzt alle laut mitlesen, wo wollen. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Warum verurst du dann deinen Bruder oder deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja, so gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen. Alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Darum, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Niemand von uns lebt für sich selbst. Niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Warum verurteilst du dann deinen Bruder oder deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja, so gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen. Alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen.
Puh, das war jetzt eine spezielle Bahnfahrt nach Zofingen. Da hat mich doch jemand angesprochen, weil er merkte, dass ich in die Kirche gehe. Und alle im Zugwaggon haben zugehört. Das habe ich überhaupt nicht gern. Ich bin lieber mit einer kleinen Gruppe im Gespräch. Aber nun ja, jetzt war es halt so. Aber das Gespräch, das geht mir also immer noch nach. Ich wurde angesprochen und herausgefordert mit der Bemerkung, ja, die Leute, die in die Kirche gehen, die tun das doch nur deshalb, weil sie Halt und Geborgenheit suchen und brauchen, in einer Zeit, die halt ein bisschen schwierig geworden ist. Und er gab mir ziemlich deutlich zu erkennen, das habe ich nicht nötig, das brauche ich auch nicht. Nun ist diese Aussage, wenn man sie sachlich betrachtet, eine, über die man diskutieren kann. Man kann überlegen, was spricht dafür und was spricht dagegen. Aber was mir Kraft gekostet hat, das war die Haltung meines Gegenübers. Er kam mir so herablassend entgegen. So als ob die Christen arme, schwache Geschöpfe seien, die so einen Gott als Krücke brauchen, der ihnen Halt und Geborgenheit gibt. Und eben, er sei auf so etwas ja nicht angewiesen. Ich war sprachlos. Mit dem hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, bin vollkommen überrumpelt worden. Und dann überlegte ich schnell, was sage ich denn jetzt? Und dann, nachdem ich ganz schnell mir das zusammengereimt hatte, sagte ich meinem Gegenüber das. Und da gab es ein Hin und Her. Und alle Passagiere hörten zu. Ja, und dann kam meine Erlösung. Da sagte die Stimme im Zug, nächster Halt, Zofingen. Ich verabschiedete mich und verließ den Zug. Ja, und dann bin ich hierher gekommen, in eure Kirche. Bin immer noch ganz verdattert, weil ich erst heute Nacht aus Jerusalem in die Schweiz gereist bin. Und damit wisst ihr auch, wer ich bin. Ich bin Sören aus Jerusalem und ich freue mich, wieder einmal bei euch zu sein. Ja, was hättet ihr wohl diesem Mann im Zug geantwortet auf seine Bemerkung hin? Fühlt ihr euch als Waschlappen, die im Leben eine Krücke brauchen, die euch Halt und Geborgenheit schenkt in schwierigen Zeiten, weil ihr halt sonst nicht anders damit umgehen könnt? Ihr braucht halt sowas. Fühlt ihr euch so? Ich fühle mich nicht als Waschlappen. Und in der Zwischenzeit weiß ich auch, was ich diesem Herrn geantwortet hätte. Aber das ist bei mir halt immer so. Im Moment bin ich überfordert, kann gar nicht so schnell reagieren. Und dann, wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, ah ja, das hättest du sagen können und das, aber dann ist es zu spät. Ja, Sören, das ist, bist halt du. Aber jetzt kann ich euch sagen, was ich geantwortet hätte. Zwei Antworten. Das erste ist, es ist keine Schande und kein Zeichen von Schwäche, Halt und Geborgenheit im Leben zu suchen. Ich suche ja auch sonst bei Problemen Hilfe. Ich gehe zur Ärztin oder zum Arzt. Ich gehe zur Polizei, wenn ich Hilfe brauche oder Nachbarn, die mir helfen, Freunde. Und warum soll ich das, was ich sonst ja auch im Leben mache, nicht auch auf Gott beziehen können? Denn zusammen mit ihm geht es halt auch besser. Und das finde ich schön. Und darum ist es überhaupt nicht ein Zeichen von Schwäche, wenn ich Hilfe suche. Wir suchen alle immer wieder Hilfe. Und das Zweite, dass ich ihm gesagt hätte, weißt du, dein Bild und Verständnis von Glaube und Kirche sein, das ist nicht so ganz richtig. Und da bin ich ganz bei den Aussagen von Paulus im Römerbrief. Bei den Gläubigen kommt immer zuerst der Ruf Gottes und nicht, ach, ich bin arm dran und darum brauche ich halt irgend so einen Gott, an den ich mich klammern kann. Nein, da ist immer zuerst der Ruf Gottes, der dich und mich meint. Und dieser Gott, der ruft, damit er und wir in Kontakt kommen und bleiben miteinander. Gott will auch mit dir leben und darum ruft er dich. Und vielleicht auch jemand da, der sich im Moment auf der Suche nach Gott befindet. Ich denke, auch das ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich sucht. und ruft. Und ich finde, das ist immer das Erste. Bevor ein Mensch Christ wird, hört er den Ruf Gottes. Und dieser Ruf führt dann einen Menschen in eine christliche Gemeinde. Darum feiern wir ja Sonntag Gottes, darum feiern wir am Sonntag Gott mit seiner Liebe, die uns auch durch die Nacht begleitet. Und wir feiern nicht als Menschen, die arm und schwach sind, nass wie Waschlappen und nach Halt und Geborgenheit schreien. Es ist andersherum. Wir wissen uns schon gehalten und geborgen durch den Ruf Gottes. Und das feiern wir am Sonntag. Und darum suchen wir Gemeinschaft mit Gott im Gottesdienst. Und dieser Ruf in eine Beziehung mit Gott gründet, das sagt Paulus ja sehr deutlich, im Sterben und in der Auferweckung Jesu von dem Toten. Mit diesem Ruf wird eine Bezogenheit begründet. Jesus und die Menschen sind aufeinander bezogen. Ich zitiere noch einmal etwas aus dem Predigttext. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Spürt ihr aus diesen Sätzen diese Bezogenheit heraus zwischen Gott und uns, zwischen Jesus und uns? Weil ihr oder weil Gott euch in die Nachfolge Jesu gerufen hat, habt ihr der Einsamkeit ein Schnippchen geschlagen. Ihr seid eben nicht allein. Ihr lebt für den Herrn und mit ihm. Und ihr sterbt für und mit dem Herrn. Ihr gehört dem Herrn im Leben und im Tod. Das ist das Miteinander. Ihr lebt in einer tiefen Beziehung zu Jesus. Er prägt euch und er lebt in euch. Und das kommt hier klar zum Ausdruck. Eure Zugehörigkeit zu Jesus bricht nie ab, ob ihr nun lebt oder sterbt. Ihr gehört zu diesem menschenfreundlichen Gott. Punkt. Und das Kreuz und die Auferweckung Jesu und sein Ruf an dich sind starke Zeichen einer Zusammengehörigkeit. Und auf der Grundlage dessen stellt Paulus nun eine ziemlich kritische Frage. Warum verurteilst du dann deinen Bruder und deine Schwester im Glauben? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. Ja, und jetzt muss ich wieder an meinen Gesprächspartner im Zug denken. Wenn der diesen Satz hören würde, in dem es um einen richtenden Gott geht, hätte ich wohl nochmal meinen Senf abgekriegt. Wer glaubt denn heute schon noch einen richtenden Gott? Im 21. Jahrhundert, dieses Gottesbild haben wir doch schon längst abgestreift wie eine Schlange ihre Haut. Natürlich, also ich meine, wenn jemand mal geklaut hat und jemand mal gelogen hat, dass Gott jemanden dafür richtet, das glaube ich auch nicht mehr. Da wurde wohl manchmal Gott als Erziehungsmethode herangezogen, wenn die Eltern nicht mehr weiter wussten. Dieses Gottesbild in solchen Sachen haben wir wahrscheinlich überwunden. Aber kann es sein, dass Bösewichte, Menschenverächter, Kriegsherren und Unterdrücker von Menschen und ganzen Völkern ungestraft davonkommen? Damit hätte ich, Sören, meine liebe Mühe. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Der Schweizer Kurt Marti hat genial in einem Gedicht dazu formuliert: Das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen, die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte bestätigt wäre für immer. Das könnte manchen Herren so passen, wenn sie in Ewigkeit Herren blieben im teuren Privatgrab und ihre Knechte in billigen Reihengräbern. Aber es kommt eine Auferstehung, die anders, ganz anders sein wird, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die ist der Aufstand Gottes gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren, den Tod. Nicht alles kann ungesühnt bleiben. Gerechtigkeit ist einer der Namen Gottes. Und nicht alles kann ungestraft bleiben. Das wäre auch ein Hohn für die Opfer. Da macht Gott nicht mit. Und ihr müsst mal das Buch des Propheten Ezechiel lesen. Da brennen euch die Ohren, wenn ihr das lest. Aber es ist auch heilsam zu lesen, dass Gott sich um die Knechte kümmert, um die Unterdrückten, dass sie zu ihrem Recht kommen werden und Gott hat ein Auge auf sie und vergisst sie nicht. Och, jetzt merke ich, jetzt ist mir warm, bin so ein bisschen in Rage geraten, weil ich merke, das Thema, das beschäftigt mich so. Es nimmt mich mit, lässt meine Gefühle auch wach werden. Aber ich bin froh, dass ich mit dem auch dem Herrn gehöre. Er kennt mich und er hält es denn auch manchmal mit mir aus und freut sich darüber gleichzeitig, dass Ungerechtigkeiten mir nicht gleichgültig sind. Und weil Gott eben selbst für Gerechtigkeit sorgen wird, darum, glaube ich, stellt Paulus diese Frage so vehement. Warum verurteilst du deinen Bruder und deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. Ist auch logisch, weil du auf Gott bezogen lebst durch Jesus Christus, musst du nicht mehr verachten und verurteilen. Das ist so logisch in ihrer Sache. Und wisst ihr, wenn ich das nicht mehr muss, dann entlastet mich doch das auch wahnsinnig. Ich kann in meiner Beziehung zu Jesus meinen Lebensstil herausfinden, was zu meinem Glauben und zu meinem Leben mit Jesus passt. Und ich kann auch im Zusammensein mit Jesus das herausfinden, was ich in ethischen Fragen denke. Aber du musst doch deshalb nicht auf andere herabschauen, die aus irgendwelchen Gründen auch immer eine andere Ansicht in Glaubensfragen haben als du. Weil deine Bezogenheit ist nicht die erste zu deinen Mitmenschen, sondern im Glauben ist eine erste Bezogenheit zu Gott und zu Jesus. Mit dem bist du verbunden. Und ihm bist du verantwortlich. Und du bist nicht verantwortlich für die anderen. Du und dein Bruder und deine Schwester stehen im Glauben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und diese Gemeinschaft wurde begründet, wie Paulus hier sagt, durch Kreuz und Auferstehung von Jesus. Diese Gemeinschaft ist kostbar. Aber du hast sie nicht erarbeitet. Und du hast sie auch nicht gemacht, sondern allein Jesus. Du hast seinen Ruf gehört und hast ihm geantwortet. Aber du bist nicht der Herr über Jesus und darüber, was er unter Gemeinschaft im Leben und Sterben versteht. Und darum lautet meine These, die ich aus den Sätzen des Paulus formuliere: Nicht einander verurteilen und verachten, sondern voneinander lernen. Weil nämlich alle in der Gemeinschaft mit Jesus leben. Außer natürlich, du bestreitest das, genau das. Aber wer bist du dann, dieses zu bestreiten, wenn der andere sagt, ich glaube an Jesus? Weil wir alle in der Gemeinschaft mit Jesus leben, können doch wir nur voneinander lernen und dabei profitieren. Warum haben es Christen nur nötig, andere Christen zu verachten und zu verurteilen? Was ist der Grund, warum das passiert? Weil sich vielleicht jemand näher bei Jesus wähnt? Aber gehört es nicht zum Wesen Gottes, dass er alle Menschen gleich liebt? Da steht niemand ihm näher als andere. Ich meine, letztlich spielt mir das auch keine Rolle, was der eigentliche Grund ist. Es gehört nur leider zur Realität. Schon damals und heute ist es ja genauso. Und wie anders wäre es, wenn wir doch in entspannter Atmosphäre zusammenleben können, weil wir wissen, der andere glaubt auch an Jesus und der hat auch seine Erkenntnis. Und wenn wir uns zusammentun, dann lernen wir voneinander. Und das ist doch das Schönste, was es gibt, voneinander zu lernen. Vielleicht ist es aber auch wichtig, die Ängste zu teilen, die wir haben. Zum Beispiel die Ängste in Bezug auf die Meinung zur Homosexualität. Dieses Thema treibt ja nicht nur eure Kirche um, das treibt ganz viele Kirchen um. Und dieses Thema führt so schnell zu Verurteilungen und Verachtungen wie kein anderes Thema im Moment. Und in Jerusalem begegnete ich einer Schwester im Glauben. Und für diese Schwester im Glauben ist Homosexualität keine Schöpfungsvariante Gottes. Und ich, Sören, ich glaube daran, dass Gott keine Probleme mit solchen Menschen hat. Und dann haben wir aber gemerkt in unserem Gespräch, wir beide haben Angst. Wir haben Angst. Die Schwester im Glauben hat davor Angst, dass sie belächelt und verachtet wird, weil sie mit der Homosexualität im Glauben nichts anfangen kann, es nicht sieht. Und dass sie dafür belächelt und verachtet wird. Das ist ihre Angst, hat sie mir gesagt. Und meine Angst als Sören ist, dass ich, wenn ich finde, Gott hat keine Probleme mit solchen Menschen, dass ich nicht mehr als Bruder im Herrn angenommen und angesehen werde von den anderen Menschen, die eine andere Meinung haben. Dieses Gespräch geht mir nach bis heute. Und wir sprachen in unserer Begegnung über unsere Ängste und kamen uns dadurch näher. Und wir erkannten uns als Menschen, die beide auf Jesus bezogen leben. Das ist der Punkt. Und zur Kenntnis nehmen, dass sie unterschiedliche Ansichten haben. Doch wir haben voneinander gelernt und sind bewegt auseinandergegangen. Und so stelle ich mir praktisch vor, was Paulus meint. Es gibt eine Kunst des Miteinanders, die nicht von Verachtung und Verurteilung verdunkelt wird, sondern sie leuchtet im Wissen, wir alle gehören Christus und jede und jeder von uns ist ihm allein verantwortlich. Und genau das ermöglicht dann ein Miteinander, das von Achtung und Lernbereitschaft geprägt ist. Wir werden an der Himmelspforte nicht danach gefragt werden, wem wir die Richtigkeit unserer Überzeugungen vermittelt haben. Ich glaube, das wird Jesus nicht fragen. Sondern wir werden danach gefragt, inwieweit wir durch unsere innere und äußere Haltung den anderen als Bruder und Schwester geachtet und angenommen haben in Jesus Christus. Ich glaube, das wird die Frage sein. Oder eine der Fragen. Ui, es ist spät geworden. Ich muss unbedingt weiter. Heute Abend habe ich noch einen anderen Termin in einer anderen Gemeinde. Aber ich wünsche euch viel Freude dabei, immer mehr zu lernen, was es heißt, ob wir leben oder sterben. Wir gehören dem Herrn. Tschüss. Wir beten. Gott, du Liebhaber des Lebens, du Gestalterin eines friedvollen und respektvollen Miteinanders, wir bekennen vor dir, dass uns Verurteilen und Verachten oft näher liegen als die Bereitschaft, mit unterschiedlichen Meinungen voneinander zu lernen. Wir haben noch nicht wirklich verstanden, was dein Sterben und Auferstehen an Kräften der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens freigesetzt hat. Wir wollen zu oft es immer noch besser wissen als du. Wir bitten dich, löse uns aus unseren Ängsten, die wir voreinander haben. Befreie uns von unseren Gefühlen, weniger wert zu sein als andere. Lass uns von Paulus lernen, der aufzeigt, was wichtig ist, nämlich das Bezogensein auf dich. Gott, deinen Geist können wir nicht sehen, doch er spricht in deinem Namen Worte voller Trost und Licht. Und dort, wo du sein willst, weicht die Angst und strömt die Freude ein. Wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist, dass er uns im Anderen die Schwester und den Bruder von Jesus erkennen lässt. Wir bitten dich für die Kirchen, die von manchen ethischen Fragen durchgeschüttelt werden. Schenke deinen Geist, damit wir aufeinander hören, damit wir nicht verurteilen, sondern voneinander lernen. Und wir bitten dich um Frieden in der Welt, im Großen wie im Kleinen. Du bist unsere Mitte, unsere Kraft, die Frieden schafft, auch durch uns. Und erhöre uns, wenn wir nun gemeinsam zu dir beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, liebe Gemeinde, so sind wir langsam am Ende von dem Gottesdienst. Schön ist auch der Gunnar noch gekommen. Hat mit uns gebeten. Danke vielmals. Ich wünsche allen noch eine ganz schöne Sonntag, Gottes Segen. Und vier Punkte. Fühlst du dich als Waschlappen? Hat cool getönt. Ist aber leider manchmal so. Gott sucht und ruft dich und mich. Wir leben für einen Herr, gemeinsam als Gemeinde. Und wir können voneinander lernen. Halleluja. Wir hören noch den Segen vom Gunnar.
Gott segne euch und er behüte euch. Und er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er wende sein Angesicht euch zu und er gebe euch und der ganzen Welt Frieden. Amen.